Ich weiß nicht, ob ich mich für die Lakritzschnecken bedanken soll oder ob das, wer uns zuhört, der weiß, ich hasse Lakritz. Aber
ich habe gedacht, ich bringe uns ein paar Snacks mit.
Hast du die hingelegt?
Bitte?
Der Blitz soll sich beim Scheißen treffen. Sind die wirklich von dir?
Ja, ich habe gedacht, was so gemütlich, wenn wir jetzt so ein bisschen... Magst du gar keinen Lakritz, ne?
Ja, gönn dir, Steffen, gönn dir.
Ja. Okay. Das ist aber ein bisschen unangenehm, weil... Pass auf. Ich wäre ja ein schlechter Gast, wenn ich dir kein Geschenk mitbringen würde, ne? Hast du Angst?
Ich habe immer noch Angst.
Ja, ja, zu Recht. Guck mal, ich hab dir ein Schlaf-T-Shirt mitgebracht, damit du heute Nacht nicht frieren musst. Vielleicht magst du das mal auspacken.
Fick dich, fick dich, fick dich. Erstmal.
Ich will dich vernaschen heute Nacht.
Also viel deutlicher kannst du auch nicht um schmutzige Männerliebe bitten als mit so einem Shirt hier. Gottes Willen, das darf auch niemand hören, wirklich. Das untergräbt unseren seriösen Ruf hier total.
Ja gut.
Okay.
Die wissen noch, wie du bist.
Wir haben also im ersten Fall gelernt, für die Herren unter uns, wenn ihr eine spanisch-mexikanische Frau kennenlernt, die mit euch eine Eisdiele betreiben möchte, dann solltet ihr versuchen, dem möglichst aus dem Weg zu gehen oder keine Waffen zu Hause aufbewahren.
Spätestens, wenn sie Vorschläge für den Eissalon macht, also den Namen, dann sollte man das weitersuchen.
Wenn du einen Eissalon hättest, wie würdest du den nennen?
Ich habe mal gelesen tatsächlich, dass jemand, also ich kann die Frage nicht beantworten, aber es hat sich mal jemand die Mühe gemacht herauszufinden, wie die allermeisten Eiscafés in Deutschland heißen.
San Marco.
Nee, das war glaube ich irgendwie auf Platz 2 oder 3.
Venezia.
Ja, natürlich.
Ja, natürlich. Ja. Gesundheit.
Gesundheit.
Ja, wie auch irgendwie gefühlt 90% aller Abi-Mottos irgendwie sind Bacabi.
Ja.
Oder weiß ich nicht. Also, es gibt
also mein Name ist aber auch einfach null italienisch. Also du kannst ja nicht sagen, wie ihr Eiscafé Schneider oder sowas. Das hört sich doch scheiße an.
Kannst du schon. Die Frage ist halt, ob dann die Leute wirklich irgendwie denken, es gibt da Dolce Vita italienisches Gelato oder ob die dann von Sauerkraut-Eis ausgehen oder
würdest
so.
Würdest du bei Eiscafé Schneider reingehen?
Ich würde es auf jeden Fall testen, ja.
Okay.
Weil das schon wieder so abstrus ist, dass es gut sein muss.
Jetzt heiße ich aber nicht Schneider, sondern mein Name ist noch bescheuerter.
Das kann ich bestätigen.
Ja, das heißt, denke ich heute Nacht mal drüber nach, wie ich einen Eiscafé nennen würde, wenn ich eins hätte.
Das solltest du dann einfach morgen mal bei Instagram uns erzählen, wie dein Eiscafé heißen würde. Ich denke da auch mal drüber nach.
Deal.
Ja. Unser Abi-Motto war übrigens nicht Bacabi, es war viel schlimmer. Es war mit einem Roberto Blanco-Kopf auf dem Abi-Shirt. Ein bisschen Spaß muss sein. Warum? Weil der Originalvorschlag, der auch mit weitem Abstand gewählt wurde, dicke Eier Abi-Feier, den fand unser Direktor scheiße. Und dann musste umgeschwenkt werden und dann war es halt, ein bisschen Spaß muss sein. Und Roberto Blanco, den wir angefragt haben für den Abi-Ball, hat höflich verlauten lassen, dass er leider nicht kommen kann, aber hat für jeden Schüler ein Kondom geschickt.
Nein.
Doch, denn ein bisschen Spaß muss sein.
Ein bisschen Spaß muss sein.
Und eine Autogrammkarte natürlich. Das hing so zusammen.
Ja.
Also, getackert Gott sei Dank nicht. Aber wenn euer, ich sag mal, hormongeplagtes, rattiges Jugendhirn eine Zeit lang Roberto Blanco mit Kondomen verknüpft, dann ist das nicht so geil.
Nein. Wie hat man denn Anfang der 2000er Jahre Roberto Blanco kontaktiert?
Man hat dem Management eine E-Mail geschrieben.
Ach.
Ja. Okay. Richtig oldschool.
Okay.
Das hat das Abi-Ball-Komitee gemacht.
Okay. Ich kann mich an mein Abi-Motto nicht erinnern.
Das ist wahrscheinlich auch besser so. Ich kann mich an weite Teile meines letzten Schuljahres nicht erinnern, aber das hat andere Gründe.
Okay. Das ist nämlich der Punkt.
Naja, wir schwenken um. Ich habe einen Cold Case angekündigt und also einen ungelösten Fall. Und das ist wieder einer dieser Fälle, wo wir auch gar nicht so genau wissen, ob wir von einem Fall sprechen. Es geht um ein spurloses Verschwinden, wo also quasi auch ein Unfall mit eingepreist sein könnte, aber wo sich dann die Frage stellt, wenn es ein Unfall wäre, warum hat man niemals eine Leiche gefunden oder irgendwelche Teile von einer Leiche? Mhm. Und deswegen die Verbrechenstheorie durchaus irgendwo so im Raum rumgeistert. Und du kennst mich, ich will immer ans Verbrechen glauben. Unfälle sind einfach viel zu banal. Ich will, dass da der Serientäter mit der Säge hinterm Baum steht irgendwo. Ja. Und ja, keine Ahnung. Es geht heute um Brandon Swanson, einer der bekanntesten, entschuldigt bitte, vermissten Fälle der Vereinigten Staaten. Mhm. Das ist das Suchplakat, mit dem dann nach ihm gesucht wurde. Das Ganze spielt im Jahr 2008 im Bundesstaat Minnesota. Das ist so ja auch ein sehr ländlich geprägter, vielleicht so ein bisschen das Siegerland der Vereinigten Staaten oder das Wittgenstein.
Vor allen Dingen der US-Staat, wo Eishockey absoluter Nationalsport ist.
Genau,
ja. State of Hockey.
Du als großer Eishockey-Freund würdest dich da sicherlich wohlfühlen.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Ja. Wären wir nur ein bisschen weit bis Iserlohn.
Ja, Iserlohn, wer will denn auch nach Iserlohn?
Ich, ab und zu.
Ja. Ja. Denn in Iserlohn gibt es Europas größten Versandhandel für Papageizubehör.
Echt? Weißt du, wie der heißt?
Parrot Parcel.
Wer hat dir davon erzählt?
Du.
Danke.
Ja. Aber kümmern wir uns
jetzt
doch
um... Jetzt kriegt man die Kurve zu Brandon.
Ich weiß nicht, ob Brandon Papageien mochte.
Das weiß ich auch nicht.
Aber wahrscheinlich tat er das, denn Papageien sind ganz schön coole Tiere, die auch keinen Lakritz mögen. So Bogen zu allem gekriegt.
Ja, pass auf. Das hast du noch nicht oft in deinem Leben gekauft, aber auf der Haribo Konfekt-Packung ist was vorne drauf.
Das ist ein Papagei.
Korrekt.
Nun ja, Brandon Swanson ist im Januar 1989 geboren und hat irgendwie so den Ruf, ein intelligenter, neugieriger, zielstrebiger junger Mann zu sein. Also, um nicht zu sagen, auch ein kleiner Nerd, der gerne zockt und sich für Naturwissenschaften interessiert und dementsprechend ein Studium des Maschinenbaus ergreift. Also nicht so was herzlos Unsympathisches wie Estibaliz im ersten Fall, sondern was noch unsympathischer für sich ist. Das hat viel mit Mathe zu tun, da bin ich vollkommen raus. Durch seine ja, offene, sympathische und hilfsbereite Art fällt ihm auch dieser Übergang aufs College gar nicht schwer. Also der ist jetzt quasi in seinem ersten Semester unterwegs, studiert eben Maschinenbau.
Meinst du das ernst? Also war das wirklich ein netter
Kerl? Ja, das, okay, also okay. Ja, so offensichtlich so ein total hilfsbereiter, herzensguter Mensch, der so, ja, auch jetzt nicht unbedingt Gegenleistung dafür erwartet, wenn er geholfen hat, sondern es einfach gemacht hat, weil er einfach ein netter Kerl war.
Ja, okay.
Und so hat er sich dann eben auch relativ schnell eingelebt auf dem College, auch wenn er jetzt nicht unbedingt zu diesen amerikanischen Klischees entsprochen hat, so Supersportler oder Party-Animal, also wo du dann so automatisch so der Mittelpunkt des Jahrgangs bist, sondern einfach aufgrund seiner Freundlichkeit hat er das geschafft. Es ist der 13.05.2008, das erste Semester endet an diesem Tag und natürlich ist dann so ein Semesterende auch immer verbunden mit etwas Feierei. Also meine Studienzeit ist jetzt noch nicht so lange her. Da wurde, glaube ich, mehr gefeiert als studiert im Endeffekt. Aber man hat es ja trotzdem irgendwie geschafft, halbwegs den Eindruck zu vermitteln, man würde da gebildet werden in dieser Universität.
Ich habe mein Grundstudium von 4 Semestern in 3 Semestern durchgezogen, weil das 4. Semester war der Sommer 2006 und da war irgend so eine Sportveranstaltung in Deutschland.
Ja.
So, dass ich das 4. Semester grundsätzlich damit verbracht habe, jedes Spiel zu gucken.
Ich auch, aber ich habe da zwar eigentlich studieren müssen, habe aber trotzdem jedes Spiel geguckt. Ja. Ja. 2010 auch. Das war dann das Ende. Mhm. Also da habe ich dann gefinished quasi, aber ist ja scheißegal. Also er ist auf 2 Partys eingeladen im Laufe dieses Abends, um eben das Semesterende zu beginnen. Das erste ist so eine kleine Party, so ein Sit-in bei Freunden. 6 Leute sind eingeladen, also so ein ganz überschaubarer, engster Kreis, wo jetzt auch in Maßen einfach gefeiert wurde. Es wurde berichtet, dass Brandon ein Bier getrunken hat, ein Light-Bier, also das ist so alkoholreduziert. Das hat ungefähr so den Alkoholgehalt von einem Radler, 2-2,5%. Nichts, was einen jetzt irgendwie aus der Bahn hauen sollte. Mhm. Und er hat auch einen Grund dafür, dass er es eher langsam angehen lässt. Er will so gegen 22:30 die Party verlassen und möchte noch auf eine andere, etwas größere Party fahren, wo dann auch deutlich mehr Leute sind, wo auch im Rahmen von so einer Studentenverbindung gefeiert wird. Also halt, ja, so typische Ami-College-Film-Kram.
Ja.
Diese Party ist gute 50 Kilometer weit weg. Also amerikanische Distanzen sind ja immer so ein bisschen anders als bei uns. Da fährt man ja gerne mal ein bisschen weiter. Und so verlässt er, wie gesagt, gegen 22:30 diese kleine Party und fährt dann zu der größeren. Da wird er ebenfalls als relativ gemäßigt trinkend wahrgenommen. Ein Whisky-Shot kann man im Endeffekt dann nachhalten, dass er den getrunken hat. Und er machte auch keinen angetrunkenen oder betrunkenen Eindruck, sondern war einfach eher gut gelaunt. Also hat gute Laune verspürt, hat aber schon verlauten lassen, dass er gegen 0 Uhr die Party verlassen möchte, weil er in den gemeinsamen Wohnort mit seinen Eltern halt fahren wollte. Also er wollte die Nacht im Elternhaus verbringen, quasi den Start in die Ferien.
Musste er dafür weit fahren?
Ja, Marshall, also die Stadt, wo er wohnt, das ist schon so ein Stündchen. Marshall ist, glaube ich, die Hauptstadt von dem Bundesstaat.
Okay.
Ja. Da ist auch die Uni, aber wie gesagt, er ist jetzt so 50, 60 Kilometer weg von dieser Heimatstadt und das eben ja primär über irgendwelche Schleich- und Landstraßen, Wanderwege, also eine gute Stunde bist du schon unterwegs. Er meidet den Highway, weil er noch unter 21 ist, noch keinen Alkohol trinken darf und auch wenn er nur geringe Mengen Alkohol getrunken hat, möchte er dieses Risiko eben nicht eingehen, am Highway angehalten zu werden. Das wäre zwar die beste Lösung, das ist nämlich einfach eine gerade Linie, also er müsste einfach nur geradeaus fahren, wie das in Amerika eben so ist, mit 110 stur geradeaus und tödlich langweilig. Aber er fährt eben so über Land. Und ja, gegen 2 Uhr nachts ruft er seine Eltern an und sagt, dass er einen Unfall hatte und irgendwie nicht so richtig weiß, wo er ist. Also er ist in einen Graben gefahren, das Auto ist kaputt, nicht mehr fahrtüchtig. Er bittet seine Eltern, ihn abzuholen. Er sieht durch den Wald Lichter, die er als Siedlung deutet und er glaubt, dass das die Kleinstadt Lind ist. Lind ist die Stadt, wo die erste Party stattgefunden hat. Da kennt er sich aus, das ist nicht so weit weg von Marshall und seine Eltern machen sich also nachts um 2 auf den Weg, ihm entgegenzukommen über diese Landstraße. Sie fragen ihn, ob er sich sicher ist, dass er Richtung Lind unterwegs ist. Und er sagt, ja, ich bin am Golfplatz vorbeigefahren. Den habe ich wahrgenommen. Und das ist der einzige Golfplatz im Umkreis von Hunderten von Meilen. Also ein sehr markanter Ort. Und wie gesagt, er kann diese Lichter eben als Lind deuten.
Ja, aber dann ist ja schon eine gewisse Orientierung vorhanden. Also auch wenn er nicht ganz genau und hundertprozentig weiß, wo er genau steht. Aber das ist ja schon eine Landmarke. Ne? Wenn ich sagen kann, da ist ein Golfplatz und ich bin mir sicher, dass der da ist. Oder ich bin an sicher, dass ich an dem vorbeigefahren bin.
Ja. Ja, genau. Aber er kann es halt nicht genau sagen, wo genau er jetzt steht. Oder die Eltern fahren jetzt diese Landstraße ab, finden ihn nicht, telefonieren immer wieder mit ihm und er ist auch frustriert, dass er kein nahendes Auto sieht. Er könnte ja jetzt irgendwie, weiß ich, mit seinen Eltern Rücksprache halten und sagen, ah, ich sehe da hinten Scheinwerfer, das könntet ihr sein, komm, ihr seid richtig oder so. Und so brechen die Eltern irgendwann die Suche ab. Der Vater fährt die Mutter nach Hause, beschließt alleine nochmal loszufahren und sagt zu seinem Sohn, ja, wenn du doch da die Lichter siehst, dann geh doch einfach auf die Lichter zu. Wir treffen uns dann in Lind an einem markanten Parkplatz von einer Bar. Das ist so am Ortseingang eine große Bikerbar und die hat so einen riesigen ausladenden Parkplatz und da soll er also einfach hinkommen, da will man sich treffen. Brandon beschließt, nicht die Straße entlang zu gehen, sondern durchs Unterholz, durch Dickicht, also quasi direkt auf die Lichter zu, den Weg abzukürzen und so hat sein Vater ihn quasi am Telefon die ganze Zeit und hört, wie er so durchs Unterholz geht, wie irgendwelche Äste knacken, wie er Büsche zur Seite schiebt, wie er über Zäune steigen muss und irgendwie flucht, dass da immer wieder Zäune sind.
Ja, bitte. Weißt du, wie weit diese Lichter weg sind? Also kann man das...
Die kann man quasi so durch das Dickicht am Horizont erahnen. Also ich selber, 2 Uhr nachts, wäre jetzt auch eher an der Landstraße entlang gelaufen, auch wenn es ein bisschen weiter gewesen wäre. Ja. Aber er hat auf warum auch immer die Idee abzukürzen und durch den Wald zu laufen.
Ja, vor allem, weil da ja auch immer dann die Chance bestehen würde, zu sagen, es kommt jemand vorbei und der hält vielleicht an und dann kann der ja auch eine Hilfe sein im Sinne von, ne, komm, ich fahre dich dahin, dahin oder ich sag dir genau, wo du bist oder ich kann deinem Vater sagen, wo er hin muss oder irgendwie sowas?
Ja, aus langjähriger Tramper-Erfahrung kann ich dir sagen, dass nachts um zwei die Wahrscheinlichkeit, dass dich irgendwer aufliest, eher gering ist. Also wenn ich irgendwie nachts um, weiß ich nicht, eins noch irgendwo unterwegs war, dann habe ich da eher meinen Schlafsack ausgerollt und mich da irgendwo unter irgendeine Brücke gelegt, als dass ich, also bei irgendwelchen Urlauben oder so.
Ja. Gut, aber trotzdem, ne, die Chance, dass du im Dickicht einen sprechenden Bären triffst, der dir weiterhilft, ist halt auch relativ überschaubar.
Die ist relativ überschaubar, ja. Er hat irgendwie seinen Vater am Telefon und das scheint ihm irgendwie, weiß ich nicht, Motivation zu geben, da auf diese Lichter zuzugehen. Und der Vater kriegt so in Echtzeit mit, wie er, wie gesagt, flucht. Ah, scheiße, schon wieder ein Zaun, wo ich drüber muss. Und ach, irgendwie Äste, Dickicht, ne? Ist ja auch nachts um zwei Wald nicht sehr gangbar. Und du kannst dann das Handy nicht mal zum Leuchten. Ich weiß gar nicht, ob 2008, da gab es noch gar keine Taschenlampen an Handys, ne?
Ich glaube nicht.
Ich finde es auch eher suboptimal, weil das lenkt dich ja auch ab, dann noch zu telefonieren, das Handy am Ohr zu haben. Also eigentlich.
Ja, klingt erstmal nach einer ziemlich doofen Idee. Also kann man machen, wenn die Lichter halt nicht so weit wären, ne? Aber ich sag mal, wenn die irgendwo am Horizont flackern, das ist doch dann voll weit weg.
Ja. Naja, so haben die beiden sich auf jeden Fall lange Zeit am Telefon. Der Vater fährt in Richtung von diesem Parkplatz, kommt auch an den Parkplatz an. Und irgendwann hört er so Wasser rauschen, also er vermutet, dass sein Sohn an irgendeinem Bach, Fluss oder sowas vorbeikommt und ist erstmal irritiert, weil da, wo er sein sollte, eigentlich nichts dergleichen ist. Und er hört dann nur den Ausruf seines Sohnes, oh shit, dann läuft das Gespräch kurz weiter und dann bricht es ab. Also er ist über irgendwas erschrocken, aber das Gespräch läuft noch eine Zeit lang weiter, bricht dann aber ab. So. Jetzt macht sich natürlich Panik breit.
Ja.
Diverse Rückrufe scheitern aber. Also er kann ihn nicht erreichen und es werden irgendwelche Freunde nachts wach geklingelt, die jetzt dann irgendwie suchen gehen, obwohl man gar nicht so richtig weiß, wo man suchen soll. Das ist natürlich auch von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Ich nehme an, er hat auch nicht nochmal versucht, seinen Vater anzurufen.
Er hat nicht mehr versucht, seinen Vater anzurufen. Ne? Ich weiß nicht, wie würdest du in der Situation reagieren, wenn jetzt, du hast eben von deiner Tochter gesprochen, wenn die jetzt im partyfähigen Alter ist und die jetzt irgendwie durch den Wald stapft
Fabian, das sind Sachen, da will ich überhaupt nicht drüber nachdenken.
Also ist klar, dass die Kinder sowieso, wenn die halbwegs fähig sind, rauszugehen, dann kriegen die eh so ein AirTag angehängt, dass man die immer orten kann.
Ja, aber ich habe letztens gelesen, man soll das in den Schuhen unter die Einlegesohle drunter machen.
Hast du ernsthaft, ja?
Was? Gelesen oder vor?
Beides.
Gelesen. Naja, ich habe da letztens tatsächlich auch mit meiner Frau darüber gesprochen, so diese Vorstellung, dass die halt irgendwann einfach vor die Tür gehen und ich weiß genau, dass das für mich furchtbar wird. Also ich kann da doch nicht schlafen, wenn ich weiß, die ist unterwegs.
Boah, ja, ich weiß es nicht.
Also ich werde der sein, der dann bis 3 Uhr nachts im besten Fall auf dem Sofa sitzt und von Minute zu Minute wütender wird.
Junge Frau, wir müssen reden.
Ja.
Da hat die bestimmt, 0 Uhr war vereinbart.
Da hat die total Bock drauf, das weiß ich jetzt schon.
Ja.
Das ist ja eine maximal schlimmste Vorstellung. Also wenn du irgendwie weißt, dein Sohn ist unterwegs und ne, auch der Anruf alleine, ich hatte einen Unfall, ich bin in den Graben gefahren. Ne, da denkst du natürlich auch erstmal so, scheiß auf die Karre, Hauptsache, ne, wie geht's dir? Bist du in Ordnung? Das ist ja schon schlimm genug. Aber dann zu wissen, dass dein Kind ohne sichere Orientierung irgendwo durch die Gegend stapft und dann bricht das Gespräch ab. Also das ist ja der absolute Horror.
Ja, vor allem so, ne, mit so einem Ausruf der Überraschung, der jetzt auch nicht irgendwie freudige Überraschung verheißt, irgendwie so.
Ich habe einen sprechende Bären getroffen oder so.
Ja, sondern eher was darauf hindeuten lässt, dass irgendwas passiert ist. Ne?
Ja, jetzt ist es ein Vermisstenfall. Das heißt, das wird der Vater erzählt haben, dass das so gewesen ist.
Genau, ja.
Hat er dann irgendwie auch genauer erzählt? Also war das so ein, also was für eine Tonart der Schrei hatte? War das?
Nee, also ich glaube, er war zu aufgeregt, um das im Endeffekt jetzt irgendwie richtig deuten zu können. Es war wirklich so ein eher erschreckter. Aber er hat jetzt keine Geräusche mehr im Nachhinein gehört. Ja. Also wir gehen gleich darauf ein, was die Polizei denkt und was so Theorien sind und warum das vielleicht nicht so wahrscheinlich ist. Also die Polizei wird am nächsten Morgen natürlich dann kontaktiert.
Am nächsten Morgen.
Ja, also
erstmal schlafen gehen, oder?
Er sucht ja erstmal selber mit Freunden von Brandon. Mhm. Also er will das erstmal selber in die Hand nehmen.
Naja, okay.
Und am nächsten Morgen wird dann die Vermisstenmeldung gestellt. Mhm. Und die Polizei, die ist erstmal relativ abweisend. Die sagen dann halt auch, ja gut, aber ihr Sohn ist, der hat das Recht, vermisst zu werden, sagt der Polizist wörtlich wohl. Und die Mutter kollabiert dann erstmal und sagt dann, ja, aber er will ja offensichtlich nicht vermisst werden, er wollte ja nach Hause kommen, der hat ja auch angerufen, dass wir ihn holen. Also irgendwie, aber die Polizei tut sich erstmal schwer, aus den Puschen zu kommen und wie so oft in Fällen, über die wir sprechen, vergeudet vielleicht am Anfang auch schon wertvolle Zeit, die man sinnvoller hätte investieren können in, in eine Suche.
Ja, die werden wahrscheinlich auch einfach denken, ne? Keine Ahnung, das sind junge Leute, Studentenparty, Semester geht dem Ende zu, der taucht schon wieder auf.
Ja, das sind ja auch Erfahrungswerte. Ne? Ich glaube, in Deutschland werden pro Jahr im Schnitt so 100.000 Kinder und Jugendliche vermisst gemeldet und 98,9% davon tauchen halt dann irgendwie wieder auf, sind dann irgendwie, weiß ich nicht, mal 2 Tage beim Freund untergetaucht oder wollten ihren Eltern eins auswischen oder sind mal irgendwo steil gegangen oder so. Ne? Ich meine, wie oft hätten meine Eltern mich vermisst melden müssen, wenn sie, ist so. Und deswegen, das weißt du als Polizist, ja, das sind ja Erfahrungswerte, du weißt dann halt, okay, die Person ist 16, rebellische Phase, da muss man vielleicht jetzt nicht sofort irgendwie die Hühner satteln und raus. Ne? Ich höre da hinten irgendwo ein Aber, was gibt's für Einwände? Ich sehe auch nichts, egal.
Ich sehe auch überhaupt nichts. War das ein lautes Aber? Ist das Aber verstummt?
Nee, das war, glaube ich, vielleicht war das auch einfach in einem Gespräch, das gar nichts damit zu
tun hat. Aber kein Oh Shit.
Nee, kein Oh Shit.
Gut. Nein, weil ich habe die Frage gerade gestellt, weil ich meine, es gibt ja, na, du kannst ja so einen Moment des Erstaunens sagen, so Oh Shit. Oder du kannst auch panisch, ich mache das jetzt nicht, sonst eskaliert der Techniker da hinten.
Mach das mal bitte, ich will mal hören, wie das so klingt bei dir.
Ich habe da noch Lakritz stecken, geht gerade nicht.
Ich habe nur noch ein Stück Lakritz, die Stimme. Ja.
Aber du kannst es ja auch in Panik schreien. Und ich glaube, du hast als Eltern ein sehr gutes Gefühl dafür, in welcher Tonlage der sich oder aufgrund der Tonlage, in welcher Situation dein Kind sich befindet.
Ja, also es muss wohl so gewesen sein, ich war nicht dabei, aber dass es den Vater durchaus besorgt hat. Also der hat jetzt daraus irgendwie rausgehört, okay, es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie in irgendeinen Hüppel getreten ist und sich um seine neuen Schuhe Sorgen macht oder so.
Ja.
Ja, gut, man sagt ja sowieso, dass, keine Ahnung, Mütter spüren, was mit ihren Kindern, es gibt ja Fälle, wo das auch irgendwie nahe liegt oder wo man das dann in der Rückschau so interpretieren kann. Also die Mutter hatte dieser Nacht offensichtlich Müdigkeit gespürt, deswegen wollte die ja nach Hause gebracht werden, um zu schlafen und den Mann weitersuchen lassen. Ich glaube, die haben sich doch erstmal gar nicht so große Sorgen gemacht, weil die ja so vermeintlich wussten, da und da ist er.
Ja.
Der Unfall wurde gut überstanden, scheiß aufs Auto, wie du schon sagst, Hauptsache er ist gesund und wenn man jetzt da die Landstraße entlang fährt, dann findet man ihn schon.
Ja.
Und die Polizei beginnt dann also nach einiger Diskussion eben in diesem Lind, in diesem vermeintlichen Städtchen, wo er sich gesehen hat, die Suche und gleichzeitig wertet man aber die Handydaten aus, um zu gucken, okay, in welchem Funkmast ist er unterwegs gewesen, wo hat er sich zuletzt bewegt. Und man stellt dann also heraus, der ist nicht in Lind gelandet, der ist offensichtlich in einer Funkzelle eingewählt gewesen, in einem Ort namens Taunton, 40 Kilometer in die andere Richtung. Das ist also quasi, als ob ich sage, ich glaube, ich bin beim Heimhoftheater, aber ich stehe eigentlich in Olpe auf dem Marktplatz. Das ist also schon eigentlich ein merklicher Unterschied. Mhm. Man kann sich nicht so richtig erklären, weil er eigentlich sehr ortskundig war, warum er sich so verfahren hat. Mhm. Um 40 Kilometer und was er da gesehen haben will, weil es da eben keinen Golfplatz gibt. Also er hat ja schon sehr gezielt dieses Landmark beschrieben, was ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat. Das ist so eins dieser Mysterien im Fall. Also was hat er da gesehen, dass er der Meinung war, dass er in Lind ist?
Kann natürlich passieren. Ich meine, jetzt müsste man sich die Gegebenheiten vor Ort angucken, damit man wüsste so wirklich, wie weit ist dieser Golfplatz weg. Ne? So ein Golfplatz, ich meine, da steht ja auch nicht so viel rum. Ne? Das ist ja in der Regel eine schöne Wiese. Also woran erkennst du wirklich einen Golfplatz im Vorbeifahren in der Dunkelheit?
Ja, der wird auch eine Beschilderung haben natürlich, ne? Und vielleicht auch ein etwas exponiertere Einfahrt oder so und dann ist der vielleicht auch ein Stück weit beleuchtet oder so. Ich weiß es nicht. Hm. Ich weiß nicht, was. Ich kenne diesen Golfplatz nicht. Aber ich habe mal in einem Tramp-Urlaub in der Toskana 3 Nächte auf einem Golfplatz geschlafen und den konnte man sehr gut aus der Umgebung hervorheben, sag ich mal. Deswegen hat er sich auch als guter Schlafplatz angeboten.
Ich stelle keine Fragen.
Das ist so dieses typische, man zieht mit Rucksack los und schläft, wo es einem gerade behagt. Ne?
Ja.
Das Auto wurde gefunden, dazu komme ich jetzt, das wurde genau da gefunden, in diesem Taunton, 40 Kilometer in der entgegengesetzten Richtung. Wie er gesagt hat, auch in den Graben gefahren, relativ unbeschädigt, aber fahruntauglich, weil eben durch diese Grabenlage die linken Räder keinen Bodenkontakt mehr hatten. Also man musste es schon rausziehen, er hätte das an dem Abend nicht mehr irgendwie fahrtüchtig machen können, auch mit Hilfe nicht, man musste schon irgendwie ein Abschleppfahrzeug holen, um es rauszuholen. Aber das Auto an sich war im Prinzip relativ unbeschädigt. Das kann ich nicht sagen tatsächlich, aber das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Das ist auch ein Punkt, wo ich versucht habe, mich irgendwie schlau zu machen, aber der lustigerweise irgendwie nirgendwo erwähnt war, obwohl das ein Fall ist, der ja wie gesagt auch relativ bekannt ist und ziemlich detailliert beschrieben wird teilweise, aber das ist ein Fakt, der nirgendwo erwähnt wird. Auf der anderen Seite hatte der auch ein relativ altes Auto. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht noch gar keine serienmäßigen Airbags hatte. Aber wer dazu Informationen findet, darf mir die gerne zukommen lassen. Ich habe sie nicht gefunden.
Okay, das heißt, es gibt aber auch kein Foto von diesem Auto. Man weiß nicht genau, was für ein Auto.
Ich hätte sagen können, was für ein Auto, aber ich habe gedacht, das ist nicht so relevant. Und ich bin ja so ein Kfz-Klaus, ich konnte damit nichts anfangen. Also.
Okay. Daniel würde jetzt fragen, welchen Wochentag haben wir denn?
Daniel würde fragen, was für Luftfeuchtigkeit an dem Tag geherrscht hat.
Okay, weißt du was über den Reifendruck der Hinterreifen?
Ja, oder Daniel würde fragen, keine Ahnung, wie der Beifahrersitz eingestellt war und wie sensibel das Schloss vom Gurt gewesen ist oder so.
Ja.
Immer die unmöglichsten Fragen der Typ, ne? Unglaublich. Das macht er nur, um mich zu ärgern.
Ich glaube das auch.
Dann lacht er sich ins spanische Fäustchen mit seinem Tee vor dem Bildschirm, ne, und denkt sich so, ja. Unglaublich.
Gewässer?
Genau, dazu kommen wir. Weiterer Punkt, der sehr interessant ist. Es gibt von diesem Ort, wo das Auto gefunden wird, wenn man da so im Wald sich umsieht, es gibt weit und breit keine Lichter, die er gesehen haben könnte und die so der Gestalt waren, wie er es geschildert hat, also dass man hätte denken können, dass da eine ganze Ortschaft ist.
Mhm.
Die nächste Ortschaft nennt sich Minota und ist irgendwie relativ klein. Die hätte man aus der Entfernung nicht mit einem größeren Ort wie Lind verwechseln können. Also es ist eher so Kaff im Vergleich zu Kleinstädtchen. Also dass das irgendwie nicht verwechselbar war. Es gab zwar größere Farmen und da dann auch so Kornsilos, die teilweise beleuchtet waren, aber das sieht ja auch nicht unbedingt aus wie eine Kleinstadt. So.
Ja. Das stimmt.
Deswegen fragt man sich so ein bisschen, okay, was genau hat er da gesehen, was will er verwechselt haben?
Oder eben, ne, entsprechend der Wortmeldung von gerade, vielleicht hat er ja wirklich durch den Aufprall irgendwie sein Köpfchen am Lenkrad eingeschlagen oder sowas.
Gehirnerschütterung durchaus möglich.
Hat er wortwörtlich die Sternchen gesehen?
Ich weiß nicht, ob das so, also aber klar, er könnte eine Gehirnerschütterung haben, dadurch vielleicht irgendwelche Wahrnehmungsprobleme, das ist richtig, ne? Dazu kommen wir vielleicht noch. Wer konnte damit rechnen?
Oh mein Gott.
Ja, also das ja, die Polizei macht jetzt was Schlaues. Die hat ja die Angaben, also auch amerikanische Polizisten können offenbar manchmal schlaue Dinge tun. Und die haben ja die Angaben des Vaters. Die wissen, es wurde 47 Minuten telefoniert. Der Vater hat ungefähr gesagt, wie oft er über irgendwelche Zäune steigen musste.
Mhm.
Und die gehen jetzt vom Auto aus in den Wald hinein und versuchen, das irgendwie so zu rekonstruieren, okay, nach Minute 10 ist er das erste Mal beim Zaun gestiegen, das könnte hier gewesen sein.
Okay.
Zeitgleich versucht man mit Hunden quasi, also man fordert Hunde an, die dann seine Spur aufnehmen sollen. Die Suche der Polizei, quasi diesem Track folgend, den der Vater ihnen beschreibt, mit irgendwelchen Zäunen und durch den Wald, endet am Yellow Medicine River und da endet auch die Spur der Hunde. Das passt dann ja zu dem Wasser, was der Vater am Telefon hat rauschen hören. Und natürlich entschließt die Polizei sich jetzt direkt zur These, ja gut, er ist nachts vielleicht alkoholisiert einfach ins Wasser gefallen und ist dann da irgendwie verunfallt. Jetzt ist aber das Problem, dass das Telefonat ja weiterlief und nach dem Oh shit jetzt kein ins Wasser fallen zu hören war. Mhm. Das hätte man ja hören müssen, wenn so ein erwachsener junger Mann ins Wasser fällt. Das ist ja nicht irgendwie, das macht ja schon ein bisschen Krach, ne?
Ja, kann Krach machen, aber das kommt, glaube ich, total auf die Gegebenheiten drauf an, ne? Also,
wann bist du das letzte Mal in einen Fluss gefallen, Steffen?
Ich glaube, noch nie.
Siehst du? Das passiert nicht leise. Es macht schon ein bisschen Krach.
Hm.
Oder hätte ja vielleicht dann auch irgendwie um Hilfe gerufen, aber es gibt halt einfach nichts mehr, ne? Der Oh shit war.
Aber quasi wie müssen wir uns diesen Fluss denn vorstellen? Also hat der plötzlich dann irgendwie, also endet dann das Ufer und dann geht es irgendwie 10 Meter nach unten?
Nee, der hat eigentlich einen relativ.
Oder haben wir einen seichten Einstieg?
Der hat eigentlich einen relativ sanften Einstieg und das ist jetzt auch nicht unbedingt der Rhein. Also es ist ein ordentlicher Fluss,
ja.
Aber jetzt nicht kein reißender Fluss. Hm. Und der wird A, relativ schnell abgesucht und B, gibt es flussabwärts, da ist so ein, wie so ein Wehr, also so ein Metallgeflecht im Wasser, das irgendwelches Treibgut aufhalten soll. Also ein möglicher Unfall, eine Leiche würde da angeschwemmt werden und in diesem Metallgitter hängen bleiben. Ist sie aber nicht und auch am Ufer und auch im Wasser wird er nicht gefunden. Es werden sogar Taucher eingesetzt für die wenigen tieferen Stellen. Auch freiwillige Helfer suchen und finden ihn da nicht.
Mhm.
Es gibt dann eine zweite Hundespur, die auf der anderen Flussseite anfängt, also als ob er quasi den Fluss durchquert hätte, an der anderen Seite anfängt und dann irgendwo im Nichts auf einem Feld endet. Also einfach, keine Ahnung, aufgelöst in ein Auto eingestiegen, aber die endet da. Jetzt ist natürlich auch immer die Frage, wie zuverlässig sind diese Spürhunde?
Ja.
Aber ja, in vielen Fällen wird ja sehr viel darauf gegeben. Es gibt Fälle, wo wirklich dann auch, gerade hier in Deutschland, wo auch nach Monaten dem Urteil von Spürhunden noch Großes beigemessen wird. Und ich kann es immer nicht so richtig einschätzen. Ich weiß nicht, wie valide das ist in dem.
Also ich erinnere mich dran, in der Bergfeld-Folge war es ja tatsächlich auch so, dass teilweise Jahre später noch plötzlich wieder Bewegung in die Sache kam, dass Mantrailer-Hunde eingesetzt wurden und die auch eine Spur aufgenommen haben. Also ich glaube schon, dass da einiges geht. Ich weiß nicht, ob so nach so kurzer Zeit, also habe ich jetzt irgendwie spontan keine Erklärung für, warum diese Spur mitten im Feld endet.
Ja, wir hatten ja auch schon einen Fall, der auf Kreta gespielt hat, wo dann irgendwie Mantrailer-Hunde nach Monaten scheinbar noch irgendwie Spuren gefunden haben von einer vermissten Person. Da ist dann halt immer die Frage offensichtlich, wie waren die Wetterbedingungen, hat es viel geregnet, also sind diese Duftpartikel noch in der Luft, sind die runtergewaschen worden oder sind die vom Winde verweht? Aber dadurch, dass das hier ja alles relativ zeitnah war, würde ich schon davon ausgehen, dass es eher gute Verhältnisse waren und die Hunde eigentlich ganz gut arbeiten können. Also da haben wir auf der anderen Seite diese Spur, vielleicht hat er wirklich dann irgendwie den Fluss durchquert. Die Polizei, die geht allerdings erstmal, wie gesagt, davon aus, der muss da irgendwie reingefallen sein, der ist wahrscheinlich ertrunken. Und ja, keine Ahnung, warum man die
Leiche hat sich dann in Luft aufgelöst.
Hat sich dann in Luft aufgelöst,
ja. Sind die dann auch mal in andere Richtungen gegangen? Weil ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, zu sagen, okay, wir haben ja das verunfallte Auto gefunden. Dann hast du ja die völlige Möglichkeit. Also kannst du ja nach da gehen, nach da gehen, nach da gehen.
Ja, man hat dann auch mit Freiwilligen groß angelegt die ganze Umgebung abgesucht.
Ja.
Aber man hat sich auf diesen Fluss, auf das Flussgebiet konzentriert, weil das eben von dem Eindruck des Vaters am Telefon am meisten Sinn ergeben hat von der Wegrekonstruktion und weil man da eben nach entsprechender Zeit 47 Minuten an diesem Fluss gelandet ist. Mhm. Also das hat einfach den meisten Sinn ergeben und so hat man sich dann auf das konzentriert. Wie gesagt, groß angelegte Suche mit Freiwilligen, wie das dann einfach immer so ist in solchen Fällen. Das Ganze ist recht überschaubar, also man findet da nur Farmen und große Acker. Also es ist jetzt kein urbaner Bereich, wo er dann da reingekommen wäre.
Mhm.
Man fragt natürlich auch die Farmer, ob da nachts jemand irgendwie geklingelt und nach Hilfe gefragt hat, aber das scheint auch nicht so gewesen zu sein.
Mhm. Also ich frage mich gerade die ganze Zeit, wie gut man einen Fluss durch so ein Handytelefonat hört. Also wenn der jetzt nicht weiß Gott wie rauscht, das hörst du doch nicht.
Ja, das Rauschen wurde ja gehört. Also der war...
Ja, sagt der Papa.
Ja gut, aber was könnte er wahrgenommen haben, was an einen rauschenden Fluss erinnert, was aber kein rauschender Fluss ist?
Keine Ahnung, vielleicht hat das Handy irgendwie am Hemdkragen geschubbelt oder was auch immer. Das hört sich nämlich exakt so an wie Flüsse. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Hast du da irgendwie eine größere Expertise, was die Geräusche von Hemdkragen angeht?
Nee.
Ja gut, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht auch Windrauschen. Vielleicht kann
Nein, aber die Frage ist ja wirklich, also ich stelle mir das zumindest schwer vor, wenn das nicht gerade ein Riesenfluss ist, durch ein Handy-Telefonat das eindeutig als Fluss zu hören.
Gut, ich weiß auch nicht, natürlich 2008 wieder, da war jetzt die Handy-Telefonier-Qualität auch nicht so, Telefonier-Qualität, die war nicht so, ich weiß es nicht, ich habe da jetzt ehrlich gesagt keine Erfahrung, ich habe es jetzt noch nie angezweifelt, dass der Vater da einen Fluss gehört hat, ich weiß nicht, haltet ihr das für möglich oder denkt ihr, das ist eher unwahrscheinlich? Denkt ihr, hat er vielleicht irgendwas fehlinterpretiert? Möglich, ja. Dann eine Stimme sagt möglich,
okay.
Dann ein Einwand, bitte.
Ja, er hätte den ja relativ lange hören müssen. Er hat ja gesagt, er hat ihn relativ lange gehört. Dann musste er ja quasi flussaufwärts oder flussabwärts gelaufen sein. Wenn er jetzt quasi rechtwinklig auf den Fluss zuläuft, dann hat er den ja nur ganz kurz gehört.
Ich weiß nicht, was für ihn recht lange war. Ja, also es kann auch sein, dass er das einfach so im Hintergrund eine Minute oder zwei, aber das für ihn sich einfach lange angefühlt hat. Aber das stimmt natürlich. Ne? Also klar, wenn er jetzt einfach nur Richtung Fluss gelaufen und dann reingefallen wäre, hätte man ihn im besten Fall nur ganz kurz gehört.
Ja, es ist ja auch möglich, dass er vielleicht einfach eine Erkenntnis kannst du dich nicht aus in der Gegend, sondern dann läufst du dann nachts durch den Wald und dann triffst du plötzlich auf den Fluss. Da gehst du ja nicht direkt querfeldein durch. So, vielleicht ist er ein paar Meter dran entlang gelaufen, in der Hoffnung, gibt es irgendeine Stelle, wo ich easy rüberkommen kann oder so.
Ja, ja, ja. Und einfach so reinfallen ist natürlich auch irgendwie, weiß ich nicht, unwahrscheinlich, weil so ein Fluss unterscheidet sich ja dann topografisch schon von dem Rest des Waldes. Ne? Also der klingt irgendwie anders und, und es ist dann ja halt auch eine freiere Fläche. Also ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, dass der Vater das gehört hat, weil wie gesagt, es auch einfach zu dieser Rekonstruktion passt, dass man eine Dreiviertelstunde in diese Richtung des Waldes geht und dann am Fluss landet. Aber es kann natürlich sein, stecken wir nicht drin, dass es da irgendwie ein großes Versehen gab und das einfach nur falsch wahrgenommen wurde.
Ja, dann machen wir weiter.
Naja, wie gesagt, die Fragen, die man sich jetzt erstmal stellt, Unfall ist ja, also wahrscheinlich, dass er erstmal in den Graben gefahren ist, aber woher kommt diese eklatante Fehleinschätzung? Er hat ja nicht viel getrunken, jetzt wird im Auto eine Pfeife gefunden, nicht näher definierter Art und da machen jetzt natürlich schnell Gerüchte irgendwie die Runde, dass das vielleicht eine Marihuana-Pfeife im besten Fall, im schlechtesten Fall vielleicht eine Crackpfeife war. Das wird ja beides irgendwie so konsumiert. Also könnte man da eventuell den Drogenaspekt haben. Das würde dann vielleicht auch erklären, dass man doch einfach so in den Fluss reinläuft und das nicht so richtig wahrnimmt. Und da kommt dann auch schnell die Theorie hoch, gerade wenn man Reddit liest und so, dass er irgendwie Schulden bei irgendwelchen Dealern hatte, obwohl es keinen Beweis dafür gibt, dass er überhaupt Drogen genommen hat und dass die ihn nachts irgendwie gecatcht haben. Das halte ich aber auch für höchst unwahrscheinlich, dass die da nachts irgendwie im Wald stehen und warten, dass da irgendwie jemand einen Unfall hat und zufällig jemand, der Schulden hat, da vorbeikommt.
Nee.
Das ist mir zu obskur.
Ja, ja.
Also das ist, glaube ich, so eine Theorie, die man verwerfen kann, relativ schnell.
Ja.
Ich meine, Daniel hat ja bei unserer letzten Heimhof-Theater-Session gemutmaßt, dass es in Australien einen aktiven Serienmörder gibt, der ein Kissen benutzt, ne? Der ominöse Kissenmann.
Ja.
Also wenn es den gibt, dann gibt es vielleicht auch Kartellmitglieder, die in irgendwelchen Wäldern in Minnesota darauf warten, dass da irgendwelche Schuldner vorbeikommen, die sie entführen können.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Nein, Quatsch.
Wie ist
das wäre doch ein Mörderzufall.
Könnte sowas in Lüdenscheid passieren? Also Lüdenscheid ist wirklich ein heißes Pflaster, ne?
Ja, okay, das ist auch ein True-Crime-Fall.
Was wirklich ein True-Crime-Fall ist, ist die Architektur dieser Stadt, aber dazu kommen, das ist was anderes.
Mir hat letztens ein Arbeitskollege aus Köln so ein Short, so ein Reel gezeigt, so ein kurzes Video halt, ne? Und man sieht so eine Person, ne, der sagt dann irgendwie so nach dem Motto, Syrien nach dem Krieg und es sieht alles schlimm aus. Und dann sagt er, ach nee, ist Lüdenscheid. Also, ja, ich bin nicht drin in der Kartellszene in Lüdenscheid. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die das so machen.
Ich habe gedacht, so als Lehrer ist man da automatisch drin irgendwie.
Nein.
Nicht?
Ich arbeite ja nicht in Lüdenscheid.
Ja, aber keine Ahnung, du bist ja schon so halb integriert und ich dachte, man kriegt da irgendwie mit, was die Kids, die coolen Kids.
Was heißt denn hier so halb integriert?
Ja.
Nein, keine Ahnung, so machen wir weiter.
Ja, hat er jetzt also den Fluss durchquert, gibt es deswegen zwei Spuren, dann ist natürlich die Frage, wenn er den Fluss durchquert hat, ist er vielleicht irgendwie dadurch unterkühlt, hat er dann da einen Unfall gehabt und ist dann irgendwo im Feld zusammengebrochen, dann ist natürlich die Frage, warum hat man ihn dann da nicht gefunden? Ist er vielleicht vor Erschöpfung gestorben? Warum hat man ihn dann da nicht gefunden? Interessante Theorie, die immer wieder aufkommt. Da muss irgendwo auf der Strecke ein Loch gewesen sein, in das er gefallen ist und das dann zugewachsen ist, sodass man ihn nicht gefunden hat. Aber das, also ich weiß nicht, wie schnell in Minnesota Büsche wachsen. Aber ich glaube, das ist die allerunwahrscheinlichste Theorie. Dann glaube ich doch eher an den Kartellmann hinterm Busch, der da irgendwie gestanden hat.
Ja, ach, ich weiß ja nicht, wie viele Informationen jetzt noch kommen, ne? Aber so, ich finde die Vorstellung, dass er in einen Fluss fällt und dann da verunfallt, ertrinkt, aber einfach weg ist, das macht für mich nicht so richtig Sinn.
Ja, es kommen noch zwei Theorien, das sage ich jetzt schon mal, das schicke ich schon mal voraus. Also wir können jetzt die Lochtheorie, die können wir noch ausdiskutieren auf jeden Fall.
Ja.
Also ja, ich weiß auch nicht, ich bin ja auch viel im Wald und ich habe hier noch keine mannstiefen Löcher gefunden, die random irgendwie mich hätten verschlucken können und dann wächst da mirakulös eine Himbeerhecke drüber und keiner findet mich. Also ich weiß es nicht. Also ich habe keine Ahnung. Ne? Also vielleicht sind Siegerländerwälder einfach generell nicht so lebensfeindlich wie die in Minnesota. Aber das ist mir hier noch nicht passiert.
Okay.
Wildschweine auf jeden Fall, ja, genau. Bärenpopulation da in der Ecke eigentlich nicht. Also Minnesota und auch so diese anderen Staaten da zentral mittig, die sind ja relativ ländlich geprägt, aber da gibt es eigentlich keine Bärenproblematik. Wölfe habe ich zumindest nichts zu gefunden. Aber ja klar, Wildschweine gibt's. Gut, Wildschweine könnten relativ schnell jemanden verspeisen.
Ja, das wissen wir spätestens. Die hinterlassen aber auch Spuren.
Die hinterlassen Spuren, vielleicht Kleidungsfetzen. Wir wissen das ja seit dem Film Snatch, ne? Wenn du eine Leiche entsorgen willst,
ach ja, da war
irgendwie
was. Ja.
Rasieren, Zähne einschlagen und mindestens 8 Schweine.
Mhm.
Ja, aber rasieren, weil das sonst nicht gut für die Verdauung der Schweine ist.
Ich hab diesen Film, glaube ich, keine Ahnung, wie alt ist der?
Genau, die Zähne vertragen sie auch nicht so.
Ja.
Das ist einer der besten Filme, aus diesem skurril Gangsterfilm-Genre einer der besten Filme, die man so gucken kann, finde ich.
Ich habe von Film keine Ahnung.
Ich könnte jetzt den halben Film zitieren. Ja. Und quasi,
ist dein Podcast, mach was du willst.
Quasi reenacten hier auf der Bühne. Nee, es gibt auf jeden Fall zwei Theorien noch, die relativ häufig diskutiert werden. Die eine ist die unwahrscheinlichere, mit der beginne ich jetzt und dann komme ich zur wahrscheinlicheren aus meiner Sicht.
Noch unwahrscheinlicher als Löcher, die plötzlich zuwachsen.
Noch unwahrscheinlicher. Naja, also die zugewachsene Lochtheorie ist schon die unwahrscheinlichste.
Okay.
Nennen wir es beim Namen. Ja. Dann auf Platz zwei ist die der Polizei, der ist in den Fluss gefallen und ertrunken, weil dann hätte man ihn auf jeden Fall finden müssen, weil flussaufwärts schwimmen tote Menschen eigentlich nicht.
Nee.
Das ist natürlich jetzt wieder die Frage, ist sie weitergegangen? Ne? Das ist dann, also ich glaube auch, dass man den Hunden da glauben kann, aber letzten Endes bin ich kein Hundeführer, ich kann es nicht hundertprozentig benennen, ja. Die ging relativ massiv weiter, die ging schon ein paar Kilometer dann auch weiter auf der anderen Seite und ist dann, wie gesagt, mitten in einem Feld geendet und darauf...
Ja, ich glaube schon, also dass da was dran ist und dass die Hundeführer sehr wohl wissen, ob der Hund da jetzt nun wirklich was geschnuppert hat oder halt nicht. Also ich glaube, das können die schon ganz gut beurteilen. Also für mich ist das eigentlich relativ klar, dass er irgendwie über diesen Fluss gekommen ist. Ja.
Was ja auch eine respektable Leistung ist, dann nachts um zwei in einen Fluss zu fallen und den zu durchqueren, das ist schon ganz cool.
Ich weiß ja nicht, ob er reingefallen ist. Vielleicht ist er einfach durchgewartet.
Das wäre dann ganz schön dumm, oder nicht?
Kommt auf den Fluss drauf.
Ja gut, das stimmt. Da kam der Einwand, wenn er schon durch den Wald läuft, dann kann er auch durch den Fluss warten. Das stimmt
natürlich. Ja, kommt auf den Fluss drauf an. Also klar ist das nicht die erste Wahl, aber darfst du nicht vergessen, der ist ja nicht alt. Was war der? 19? Ne, der hat sein Auto gerade zu Schrott gefahren. Vielleicht steht der einfach einen halben Meter neben sich. So, und vielleicht bist du dann noch eher aufgrund dieser unbefriedigenden Situation, das Telefonat mit dem Vater bringt dich nicht wirklich weiter. Vielleicht sagst du dann auch irgendwann, fuck it, ich laufe jetzt durch den Fluss.
Ja. Es gab auch mehrere Streitigkeiten, also es gab mehrere Telefonate mit dem Vater vor diesem langen Telefonat, und es gab dann auch mehrere so kleinere Streitigkeiten, wo beide Seiten so ein bisschen dem Ärger darüber Luft gemacht haben, dass man sich nicht findet.
Ja, ja.
Also da wird auch so eine gereizte Grundstimmung irgendwie vorgelegen
haben. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Ich wäre auch pumpig, wenn ich dann nachts um 3 durch die Gegend fahre und den gnädigen Herrn abholen möchte und ich den einfach nicht finde. Das ist, keine Ahnung.
Ja, das ist ja dann so eine Mischung aus auf der einen Seite bist du wütend, aber auf der anderen Seite ja einfach in maximal größter Sorge.
Ja, ja. Also. Ja. Wie auch immer, die beiden Theorien, die sehr, sehr häufig diskutiert werden, eben weil diese Spur auf der anderen Flussseite weitergeht und dann so plötzlich verschwindet, ist A, einmal die unwahrscheinlichere, der ist auf die andere Seite gekommen, ist dann da weitergelaufen und ist dann da an diesem Feld random einem Mörder begegnet, der wahrscheinlich nicht der Kissenmann war. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten, die diskutiert werden. Entweder Möglichkeit A, da ist zufällig ein Serientäter vorbeigekommen, der sich gedacht hat, ach ja. Möglichkeit B, irgendwer, der eigentlich gar kein Serienmörder war oder so, hat einfach opportunistisch die Gelegenheit ergriffen, so nach dem Motto, ich wollte schon immer mal jemanden lynchen. Da kommt... Jeder genau. kann ein Mörder sein, hat Estebaliz Carranza gesagt. Ne, vielleicht hat jemand in der Nacht die Chance ergriffen.
Und ein Smiley hinterlassen.
Es ist kein Fall, der den Smiley-Face-Killern zugeordnet wird, aber das könnte natürlich passen. Es passt alles andere. Sonst eine Gewässer-Partynacht, junger Mann und so.
Ja.
Genau, das zumindest wissen wir davon nicht. Aber
vielleicht hat der Bauer mit seinem Trecker so ein Smiley da reingefahren.
Also ich glaube nicht, dass da nachts spontan irgendwie ein Serienkiller angehalten hat. Das ist mir sehr, sehr unwahrscheinlich. Dass da jemand angehalten hat und dann spontan zum Mörder geworden ist, ist auch eher unwahrscheinlich. Dann glaube ich eher, dass es vielleicht einen Unfall gab, der vertuscht wurde. Also dass der
hat der denn auch angehalten, mitten auf dem Feld oder was?
Nee, das war so ein Feldweg. Also da kann ich mir halt schon eher vorstellen, dass er da vielleicht irgendwie in einen Unfall verwickelt wurde und dann entsorgt wurde, damit man sich da nicht zur Rechenschaft ziehen lassen muss. Das ist okay. Aber eine Theorie, die sehr, sehr häufig diskutiert wird, ist einfach, wir wissen ja, amerikanische Grundeigentümer und Farmer, die sind teilweise, verstehen die relativ wenig Spaß, wenn ihr Grund und Boden betreten wird. Und da wohnen wohl auch Leute, die so ein bisschen verschroben sind. Und eine sehr häufige Theorie ist, dass er nachts dann von einem Jäger oder Farmer erschossen wurde, als Eindringling irgendwie identifiziert erschossen wurde und verschwinden gelassen wurde. Und dazu passt so ein bisschen, dass speziell ein Farmer vehement die Suche auf seinem Grundstück abgelehnt hat und auch das Suchen auf seinen Feldern abgelehnt hat. Und innerhalb so dieser Dorf-Community macht so das Gerücht die Runde, dass es wohl so ein offenes Geheimnis ist, dass der wie drücke ich es jetzt wenig offensiv aus, dass der erschossen, zerhäckselt und auf dem Feld verteilt wurde. Aber da ist nicht so viel Fleisch am Knochen der Theorie, weiß ich nicht, Entschuldigung, eigentlich ist Daniel für die schlechten Wortspiele zuständig, aber da der heute nicht da ist, muss ich das ja machen.
Ja, mach so gut.
Aber auch da hätte man ja vielleicht irgendwas finden müssen. Also, ich weiß nicht, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jemanden so sehr zerkleinern kann, dass da einfach nichts mehr von übrig ist.
Ja, der muss den ja nicht an Ort und Stelle zerkleinert haben.
Ja, ich rede von so einem Häckselgerät. Also wenn es stimmt, dass dieses urbane Gerücht, dass der gehäckselt wurde und dann auf dem Feld verteilt. Ich weiß nicht.
Boah, das kann ich mir wiederum ziemlich gut vorstellen. Weil ich glaube nicht, dass die so. Ja, doch, weil meine Vorstellung von solchen Acker- oder Agrarflächen da, das sind ja riesige Flächen, nehme ich mal an. So, und dementsprechend brauchst du auch gewisse Gerätschaften mit einer gewissen Größe. Und vielleicht ist das einfach Peanuts, wenn du da so einen menschlichen Körper reinwirfst.
Ja, safe. Also das safe, aber... Das ist ja nicht frei, weil Medical Detectives tatsächlich, du hast gesagt, dass er seine Frau ermordet hat, eingefroren, dann zerstückt und dann durch den Häcksler tatsächlich in den Fluss gejagt. Und das ist wirklich ein kleinster, minutiöser Grenzer, aber auch tatsächlich noch rausgekommen. Also, geil. Ich dachte, ich kenne alle Medical Detectives Folgen, aber die habe ich... Nee, finde ich gut. Ich muss also fleißig weitersuchen. Ja, aber das ist interessant und ja klar kommt das wieder raus. Man kann ja dann auch irgendwie den Häcksler untersuchen, ne? Aber das ist ja genau das, was ich meine. Es kommen eigentlich immer in allen Fällen, wo dann gesucht wird, man findet irgendwelche kleinsten Spuren, Knochensplitter, die können dann Aufschluss geben über irgendwas oder irgendwelche DNA-Spuren. Gut, wie gesagt, auf diesem Grundstück durfte nicht gesucht werden, das wurde vom Farmer abgelehnt. Das ist für mich so ein bisschen eigentlich die wahrscheinlichste Theorie. Also ich glaube am ehesten an einen vertuschten Unfall oder eben ja, dass er da durch weiß ich nicht, übereifriges Handeln zum Tode kam und entsorgt wurde. Diese Flussunfalltheorie ist für mich halt dadurch nicht tragbar, dass man ihn nicht gefunden hat.
Ja.
Das Loch, da haben wir uns jetzt drauf geeinigt, ist halt, wenn es kein schwarzes Loch war, eher unwahrscheinlich. Und ja, der im Wald wartende Drogenbaron ist.
Nee. Also ich habe gerade nochmal gedacht an den Oh Shit Auswurf.
Der eher überrascht war, aber nicht unbedingt ängstlich.
Ja, aber das kann ja sein, dass er dann da irgendwie über diesen Feldweg gelatscht ist und dann plötzlich, keine Ahnung, steht da halt Bill, der Farmer.
Ja, oder, genau sowas, ja.
Oder ne, plötzlich erkennt er, dass da ein Pickup am Rand steht oder so. Also ich glaube nicht, dass der. Ah, jetzt, wie lang ging das Telefonat nach Oh Shit noch weiter?
Das ist so nicht unbedingt. Entschuldigung, kann man so nicht unbedingt nachhalten. So ein paar Sekunden. Also es ist nach ein paar Sekunden dann abgebrochen, aber so, ja. dass man zumindest jetzt sagen konnte, okay, unmittelbar auf diesen Ausruf ist nichts passiert, was man irgendwie akustisch wahrnehmen konnte.
Mhm.
Also wäre jetzt zum Beispiel ein Schuss gefallen, das hätte man ja gehört. Ne?
Ja, oder selbst wenn jemand eine Waffe auf ihn gerichtet hätte oder so, dann kannst du natürlich Oh Shit sagen, aber dann legst du doch nicht auf.
Man weiß ja nicht, ob das Telefonat abgebrochen ist, weil er aufgelegt hat. Das Handy wurde nicht mehr gefunden.
Ja gut, aber warum soll der Anruf plötzlich abbrechen?
Akku leer, Handy kaputt, keine Ahnung.
Hm.
Also bei allen weiteren Anrufen ist dann immer die Mailbox dran gegangen, aber das heißt ja nicht, dass das Handy unbedingt intakt ist. Das ist ja quasi durch die Funkgesellschaft eingerichtet.
Hm. Ja gut, das kann natürlich sein. Also gerade wenn die dann schon 40, 50 Minuten miteinander telefoniert haben, kann es natürlich sein, dass der Handy-Akku einfach leer war. Das wäre natürlich ein krasser Zufall, dass genau in dem Moment, wo irgendwas passiert, der Akku leer ist.
So, ja, ne? Definitiv.
Möglich ist es natürlich, aber ich könnte mir am ehesten noch vorstellen, dass eben dieser Oh-Shit-Moment eben daher kommt, dass plötzlich irgendwas in sein Sichtfeld geraten ist.
Das glaube ich auch, ja.
Na,
der Häcksler.
Nee, der Häcksler war noch nicht. Der hat.
Oder halt ein Typ mit dem Kissen. Ich meine, du kannst ja mal, wenn der Bedarf besteht, du kannst ja mal dein Handmikrofon schnappen und wenn ihr Theorien habt, dann dürft ihr die gerne raushauen. Gibt es irgendwie Leute, die was. Ja, also da würde ich auch Oh Shit sagen, wenn nachts um zwei in irgendeinem unbekannten Wald auf einmal irgendein Bauer mit einem Gewehr vor mir steht. Dann.
Ja, aber würdest du nicht dann, wenn du wüsstest, dass du noch deinen Papa am Telefon hast, sagen, da richtet jemand eine Waffe auf mich? Aber wenn ich jemanden mit einer Waffe bedrohe, nehme ich nur
erst das Telefon ab. Ja, genau, vielleicht hat er dem bedeutet, dass er still sein soll oder vielleicht war der einfach so vor Schreck gelähmt.
Ja,
vielleicht
ja,
hat er auch einfach,
okay.
Vielleicht hat er auch einfach gedacht, so, okay, da ist Hilfe potenziell, ne? Also das ist ja potenziell auch jemand, der dir helfen kann, nur ja.
Dann sagst du nicht Oh Shit.
Das stimmt, vielleicht war der hässlich. Oh Shit, aber ey, vielleicht können Sie mir ja helfen. Sie sind zwar sehr, sehr abstoßend, aber ey.
Ich sehe da eher das Handy in die Luft heben, weil jemand mit der.
So meinst du? Ja, da sind wir dann wieder dabei. Keine Ahnung, es könnte der Akku gewesen sein oder es könnte runtergefallen und zerstört worden sein. Aber ja, das ist ein guter Einwand, dass das Gespräch quasi abgebrochen ist, weil er das hochgehalten hat, um die Hände hochzuheben.
Und dabei vielleicht auf die Auflegen-Taste.
Auch das ist, aber hätte er dann nicht gesagt, so, ey, wir sind gleich getrennt? Handys, ja, kann, also, ich meine, eine Theorie ist so gut wie die andere, denn man weiß halt nichts. Man weiß halt nur, wie wir das in so vielen Fällen haben. Jemand ist so vom heiteren Himmel von jetzt auf gleich verschwunden, spurlos, was ich immer mal total gruselig finde, wenn einfach es wirklich so gar keinen Anhaltspunkt gibt, was ist passiert, ne? Dass so ein erwachsener Mensch einfach von jetzt auf gleich, ohne Spuren zu hinterlassen, verschwinden kann. Vielleicht doch das Loch im Boden. Vielleicht keine Ahnung, ist das...
Es ist auch nie irgendwas gefunden worden von dem Kram, den er dabei hatte.
Null.
Das ist leider eine ganz andere Ecke.
Ja, das ist eine ganz andere Ecke, ja, stimmt.
Aber
was
halt immer noch komisch ist, dass er komplett
falsch. Auch das, ne? Also genau, und das an sich, wenn man jetzt sagen würde, okay, der hat jetzt sonst immer nur den Highway genommen und nimmt jetzt zum ersten Mal die Landstraße und ist nicht ortskundig, aber der hat sein ganzes Leben da verbracht, der war halt sehr, sehr ortskundig. Und das waren alles Gebiete, die halt so quasi seit klein auf zu seinem Alltag gehört haben. Das ist dann eben auch... sehr, sehr komisch. Also ich würde jetzt hier merken, wenn ich 40 Kilometer in die falsche Richtung fahren würde, weil ich einfach so viel Zeit hier verbracht habe. Ne? Also wenn du nachher dann irgendwie statt ins Hotel irgendwo anders hinfährst, dann merke ich das. Ne? Du Früchtchen.
Ja.
Ja, so kurz nach 3. Also wie gesagt, um 2 Uhr hat er die Eltern angerufen. Die sind dann eine Zeit lang rumgefahren. Dann hat der Vater die Mutter wieder abgesetzt, dann gab es die erneute Verabredung, mehrere Telefonate, 45 Minuten, 47 Minuten Gespräch. Also so 3:30 wird es gewesen sein.
Ja.
Da ist auch niemand irgendwie unterwegs und unterstützt
sein. Weiß ich nicht. Also so nächtliche Jäger kann ich mir schon vorstellen. Es gibt ja auch Tiere und auch einige, wie soll ich sagen, Schädlinge, die eher nachtaktiv sind. Ich kann mir schon vorstellen, dass da immer jemand nachts durchs Unterholz schleicht und irgendwie nachts auf der Jagd ist. Nee, aus Versehen wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Also man kann...
Ja, den erschießt du nicht sofort,
das stimmt. Der hat jetzt nicht unbedingt den Typ mit einem Reh verwechselt, das ist klar. Ne? Aber der hätte den einfach bewusst erschießen können, weil das einfach irgendein Fremder ist, weil das vielleicht ein Einbrecher sein könnte und weil Amerikaner, also es gibt diesen relativ bekannten Fall von einem Hamburger Austauschschüler, Diren Dede, genau, türkischer Abstammung, der in der Highschool war, Austauschjahr, und in der Gegend war es so gang und gäbe, dass die Garagen quasi nicht abgeschlossen wurden und die Jugendlichen sind in die Garagen der Nachbarn eingedrungen und haben danach Bier gesucht. Und das hat man so geduldet, das war so ein offenes Geheimnis, wenn die Garage offen ist, dann gehen die Jungs rein und klauen Bier. Und ein Nachbar der Gastfamilie hat seine Garage bewusst geöffnet gelassen, mit dem Ziel, wenn da einer eindringt, erschieße ich den. Und hat dann diesen jungen Deutsch-Türken eben erschossen, diesen Hamburger Jungen. Ja, also die Leute ticken da teilweise einfach ein bisschen anders. Ne? Es gibt da diese sogenannte Castle-Doctrine, my home is my castle, wer eindringt, ist halt quasi freiwillig für mich. Ne? Mhm. Und es kann sein, dass das so ein Farmer durchaus auch so gesehen hat. Du bist auf meinem Grund, du hast hier nichts verloren. Du bist zwar kein Rehbock, das sehe ich, aber tschüss.
Ja, also wir können uns das irgendwie nicht so richtig vorstellen, ne? aber klar ist das möglich. Also ich halte das tatsächlich für relativ gut möglich, dass der auch nachts guckt, was auf seinem Feld los ist. Dieses Hunting-Ding ist halt in Amerika und gerade im ländlichen Bereich einfach super verbreitet. Ne? Also so ein bisschen so die Outdoor-Gear testen, mal gucken, was die Nachtsichtkamera kann und so weiter, alles im Blick behalten. Das ist ja möglich. Aber ja, der Punkt ist halt, das, was gerade auch schon gesagt wurde, ne, ich kann natürlich irgendwie genervt sein, wenn irgend so ein Strolch, so ein Früchtchen auf meinem Feld rumläuft. Aber dann kann ich den auch irgendwie, keine Ahnung, bedrohen und dem Schreck einjagen, aber der erschießt sich doch nicht. Klar kann sich aus Versehen der Schuss lösen oder so, aber das
Wieso darf der Farmer sagen, ihr dürft nicht auf meinem Land zünden?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dadurch, dass das einfach es ein Vermisstenfall war und dass es keine konkrete Hinweise darauf gab, ist es ja in Deutschland meines Wissens nach auch so, dass für so eine gezielte Durchsuchung von Haus oder Hof, da muss zumindest ein konkreter Verdachtsmoment vorliegen. Und wenn der halt sagen kann, okay, es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass der hier bei mir gewesen ist, dann müssen die das akzeptieren. Ne? Also genau rechtlich bin ich da natürlich nicht im Bild, aber das ist immer das, was man gelesen hat, dass er das abgelehnt hat und dass das auch akzeptiert wurde. Ich glaube aber auch, dass die Polizei einfach zu sehr von dem Unfallgeschehen ausgegangen ist, dass man gar nicht so hundertprozentig vielleicht nachgehakt hat.
Mhm.
Ja, also wie gesagt, mangelnde Untersuchung des Landes, dann fallen natürlich auch keine Schächte auf. Ne? Aber ein Schacht ist, also sowas oder irgendwas per Hand ausgehoben ist, ist natürlich deutlich logischer als ja, irgendein Loch, was schnell zuwuchert. Ne? Vielleicht, weiß ich nicht.
Ja, aber da muss ja schon verdammtes Glück haben zu sagen, ich mache da mal einen Schacht und vielleicht läuft mal irgendwann jemand rein. Also das,
das hätte wahrscheinlich Geräusche gegeben, ja. Mhm. Ja, das ist das Mysterium des Ganzen, dass man gefühlt so nah dran ist durch das Telefonat, ne? Aber auch nicht weiß, hat das Verschwinden, ist das an diesem Moment passiert, wo der Oh-Shit-Moment war oder ging es danach noch weiter? Und dass eben diese zweite Spur auf der anderen Flussseite einfach so abrupt abbricht, ne? Wie gesagt, eine der beliebtesten Theorien im Internet ist eben der zufällig vorbeifahrende Serientäter, aber das ist halt, ja, das ist natürlich, ist so abstrus, dass es fast schon wieder sein könnte, aber ich glaube es nicht.
Ja, das ist ja immer das Problem bei diesen ungelösten Fällen, dass dann am Ende einfach zu viele Variablen oft offen sind, die natürlich zum Spekulieren einladen, aber am Ende kann es auch was ganz Banales sein, was auch immer. Ich vermute auch, natürlich verdächtig ist dieser Farmer dadurch, dass er sagt, jo, ne, bei mir gucken finde ich jetzt nicht so gut. Aber ja, also mein Gefühl geht am ehesten nach wie vor in diese Richtung von, ne, dieser Mensch, Farmer, wie auch immer, hat ihn überrascht. Er hat sich erschrocken, oh shit, und weiß der Geier, was dann passiert ist.
Ja, wie gesagt, das oder irgendein Unfall geschehen, das sind auch so meine Theorien. Also das ist ja auch hier auf so
offen. Was machst du denn auf dem Feldweg für einen Unfall?
Ja, das ist ja auf dem Land gar nicht so unwahrscheinlich. Also wenn ich dran denke, dass so wir in der Jugend, ne, man war ja mal jung.
Ja, und bist du auch verschwunden, oder?
Nee, aber da ist man dann auch schon mal irgendwie, da sind dann Freunde, die dann irgendwie den Fahrdienst hatten, die haben dann vielleicht auch was getrunken und dann ist man irgendwie auf irgendwelchen verschlungenen Pfaden nach Hause gefahren durch irgendwelche Wald- oder Feldwege. Damit man eben nicht in irgendwelche Kontrollen gerät. Also macht das bitte nicht zu Hause nach, Kinder. Aber dabei hätte man durchaus einen Unfall haben können. Ne? Und dann, wenn dann da einer auftaucht, du rechnest ja nicht damit, dass nachts um 3:30 irgendjemand aus dem Wald stiefelt, wenn du da gerade nach Hause fährst mit irgendwie 5 Atü auf dem Kessel, ne? Und der läuft dir vielleicht vors Auto, du überfährst den und denkst dir, ungut.
Ja, okay.
Ja, also da, wo das Telefonat, also da, wo die zweite Hundespur endet, das war, wie gesagt, so ein Feldwaldweg. Also schon so eine Sache, wo auch hin und wieder mal Verkehr stattgefunden hat. Man konnte jetzt aber nicht sagen, okay, da ist nachweislich gestern Abend ein Pferd vorbeigekommen oder so. Also man konnte jetzt die Spuren nicht so hundertprozentig zeitlich zuordnen. Genau. Ja. Bitte? Ist das so? Da bin ich, ja? Also könnte der da auch unterwegs gewesen sein oder halt eben draußen, ne? Ja, also ich glaube, wie gesagt, das für mich ist das auch die gängige oder die beste Theorie, dass da irgendwie der Farmer, der nicht möchte, dass man sein Grundstück mal durchsucht, dass der da irgendwas mit zu tun hat und dass, wenn man dann vielleicht irgendwann mal da suchen kann, dass der da irgendwie in die Veranda eingemauert ist oder so, um wieder auf den alten Fall zurückzukommen.
Ich würde im Keller gucken.
Wenn der Farmer eine Eisdiele betreibt.
Ja, ich meine, ne, wenn die Spur am Feldweg endet, dann klingt es für mich ja auch tatsächlich so, er wurde dann vielleicht in irgendeinen Wagen verfrachtet, dass es da Reifenspuren gibt, ja, völlig klar, der Farmer muss da langfahren.
Ja, genau.
Also das ist ja...
Ja, das ist natürlich auch so ein Fall, wo man jetzt irgendwie weiß, okay, 2008 ist jetzt auch nicht gestern, ne, wenn bis heute nichts sich angefunden hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wird natürlich immer kleiner, dass irgendwas passiert. Wobei wir jetzt natürlich gerade erleben, einer der bekanntesten vermissten Fälle der letzten Jahre, Rebecca Reusch, da kommt gerade nochmal so ein bisschen Leben rein, auch wenn das jetzt schon wieder so ein bisschen abgeebbt ist und man sich fragt, okay, letzte Woche, vor 2 Wochen war das so in allen Medien, da hatte das so den Anschein, dass da jetzt immer richtig was passiert und jetzt irgendwie ist wieder nichts mehr zu hören. Ne? Aber das ist ja auch offiziell noch immer kein Cold Case, weil die Polizei da bis heute aktiv dran arbeitet. Ne? Da vielleicht wird auch dieser Fall irgendwann gelöst werden. Ja, Maddie. Ja, das ist auch so ein Fall, der super interessant ist. Ne? Wann war das? Vor 2-3 Jahren, dieser Deutsche als Tatverdächtiger präsentiert wurde. Sehr, sehr offensiv von der Staatsanwaltschaft Oldenburg von einem Mordverdächtigen zu sprechen, ohne dass man weiß, was passiert ist. Und seitdem ist ja auch wieder irgendwie nichts passiert. Ne? Und der lebt jetzt freigelassen, obdachlos auf der Straße und bekommt als Obdachloser Polizeischutz, weil der, damit dem keiner was tut, weil der als Hauptverdächtiger gilt. Das ist alles so abstrus, aber ja, ich glaube, da ist einfach im Maddie-Fall der Staatsanwaltschaft, die sind zu weit vorgeprescht und bei Rebecca warten wir und bei Brandon warten wir auch auf den Kissenmann.
Ja. Vielleicht war er. Nein, das sage ich nicht.
Ja, vielleicht hat er internationale Ablegerschaft. Das ist so ein Franchise, der findet. Ja, oder es ist ein Trittbrettfahrer, genau. Der hat Daniel hier gehört und hat sich. Ach nee. Ist ja
schon. Das passt zeitlich
nicht. Das passt zeitlich nicht. Scheiße, ja.
Vor 17 Jahren
ja?
Hat man quer durch die USA durch den letzten Wald durchgehend telefoniert. Wir sind hier in Deutschland. Nur, dass man das war im letzten Hinterland.
Ich weiß nicht so richtig, worauf du hinaus willst.
Doch weißt du.
Ach, kein Netz, interessant.
Eine Dreiviertelstunde lang durchgehend telefonieren.
Das ist, ja, das stimmt. Aber. Ja, das ist interessant, ja, das stimmt wirklich. Da habe ich, ja, ich bin so verwöhnt als O2-Kunde, ich kann quasi, dass so Netzausfälle für mich total fremd sind. Ne? aber ja, das stimmt, das ist interessant, ja. Wahrscheinlich ist das Netz in Minnesota einfach besonders stabil, weil da, weiß ich nicht, ja, aber stimmt. Das ist ein Punkt, über den man nachdenken kann.
Ja, aber das ist doch was, also wo ich die Hoffnung habe, dass das mal überprüft worden ist. Also
ich hoffe es.
Ja.
Das, keine Ahnung, in so vielen Fällen, da hat man so auf der Hand liegende Sachen, wo man denkt, ja, die werden ja mal überprüft worden sein, und man weiß es halt nicht. Ne?
Ja, bei Rebecca Reusch glaube ich übrigens tatsächlich, dass wir da irgendwann eine Auflösung erfahren.
Rebecca Reusch, auch wenn wir jetzt total abschweifen, ist ja deswegen so interessant, weil man einfach immer das Gefühl hat, die Lösung, die muss zum Greifen nah sein, weil es halt einfach auch nicht so viele Variablen gibt und weil man halt natürlich auch immer das Gefühl hat, die Familie, die muss doch einfach mehr, also es ist so obskur, ne? Man hat das Gefühl, da muss einer mehr wissen und die schützen sich irgendwie und warum halten alle die Hand über diesen Schwager und es ist ein sehr, 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 sehr unbefriedigender Fall und also ich weiß nicht, ich kenne deren Verhältnis nicht, aber wenn ich eine Tochter hätte und die verschwindet, und im Kofferraum meines Schwiegersohns werden Haare von ihr gefunden, dann würde ich das nicht damit erklären, ja, die hat ab und zu mal in dem Auto gespielt. Ich würde mich fragen, wie kommen die in den Kofferraum, nachdem sie verschwunden ist. Also ich würde da eventuell anders reagieren.
Ja, aber absolut.
Ich kenne die Familiendynamik nicht. Die werden ihre Gründe haben, den zu schützen oder dem das nicht zuzutrauen. Ne? Aber ja, es ist. Ich glaube auch, dass da irgendwann Licht ins Dunkel kommt. Das ist einfach zu greifbar alles.
Ja, das denke ich auch.
Das ist ja auch ein roter Faden, den wir im Podcast ganz oft haben. Wir hatten jetzt diese Folge, wo jemand beim Spring Break verschwunden ist aus einer Kneipe und man weiß nicht so richtig, wo ist er verschwunden. Und der beste Freund, mit dem er in der Kneipe war, der hat einen Lügendetektortest verweigert. So, da frage ich mich auch, warum als einziger Mensch verweigerst du diesen Test, wenn dein bester Freund verschwindet, dann ist dir doch daran gelegen, den zu finden. Ne? Und dann macht dich das doch automatisch auch verdächtig. Warum wird er nicht weiter ermittelt? Das haben wir so oft, dass wir dann vor so einer Sackgasse stehen und uns denken, ja, aber der macht sich doch total verdächtig, warum geht da keiner hinterher? Aber man kann es dann irgendwie nicht erklären. Und für uns als Publikum von außen betrachtet, liegt das Ding eigentlich auf der Hand, aber die Polizei hat dann halt ihre Mittel oder ihre Gründe, das irgendwie nicht so zu sehen. Tja, ich bin übrigens noch immer froh, dass ich durch diesen Abend gekommen bin, ohne wegen deines Bartes in Tränen auszubrechen.
Ja, was soll ich sagen?
Also ich war eben kurz davor. Ne? Das ist so für mich so eins meiner größten Traumata, mein mangelnder Bartwuchs. Und der Steffen steht dann eben so hinter der Bühne, ne? Und als ob er mich provozieren will, steht er so vorm Spiegel, holt so einen Kamm raus und kämmt sich die Wolle, ne? So. Und ich denke mir so, Digga, muss das sein?
Erzähl bitte von dem Lösungsvorschlag deines Friseurs.
Ich habe einen arabischen Barbier, der meinte, ich müsste einfach die Haare, die da sind, so lange wachsen lassen, dass ich die rüberkämmen kann, wie so alte deutsche Mathelehrer früher mit der Klatze das gemacht haben. Aber auch das wird nicht funktionieren. Also ich weiß gar nicht, wie lange ich da irgendwas wachsen lassen soll, dass das halbwegs gedeckt aussieht.
Fabian, das ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Mach das.
Aber der ist geschäftstüchtig, weil jedes Mal fragt er mich so, machen wir auch Bart, Bruder? Und ich denke mir so, Digga, komm, was für Bart, ey. Aber er versucht es immer wieder.
Aber ich hab dir heute Nachmittag schon den Witz erzählt. Ich saß bei meinem Barber und...
Digga, Plauzenalarm, ne? Ich weiß nicht, also...
Was? Oh, Entschuldigung. Und mein Barber meinte dann, machen wir heute nur Haare oder Bart? Also Haare oder nur Bart? Weißt du? Und ich habe gedacht, gut, Digga, ich habe keine Haare mehr auf dem Kopf, weißt du?
Ja, also meine vollste Neid gebührt allen Männern im Publikum, die Bärten haben, Frauen natürlich auch. Ich habe neulich noch ein Foto aus der Grundschule in der Hand gehabt, 4. Klasse, da hatten wir einen türkischen Jungen, Mustafa, der hatte da schon einen Schnurrbart. Ja. Dieses Foto verspottet mich. Ja. Naja, das soll es dann auch gewesen sein. Ich will euch nicht mit meinen Bartproblemen aufhalten. Hat noch jemand Theorien zu Brandon Swanson? Will noch jemand was zu Estibaliz sagen? Hat noch jemand vielleicht was zu Jeder kann ein Mörder sein? Gibt es da noch irgendwelche Wortmeldungen? Dann vielen Dank, dass ihr so ein geiles Publikum wart und uns ertragen habt.